ARD.
Ein kalter, nasser und windiger Februartag auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm. Wirklich nicht die beste Zeit, um da Urlaub zu machen. Aber das wollten wir auch gar nicht. Wir waren auf der Insel, weil hier gerade etwas richtig Großes entsteht.
I would like the future generations to say that we did what we could, our generation, in order to do the best possible to the planet Earth.
Das Beste für den Planeten rausholen. Ein echt hoher Anspruch, den Inselbürgermeister Jakob Tröster formuliert. Damit künftige Generationen sagen, ihr habt getan, was ihr konntet. Und genauso ambitioniert ist auch das Projekt, das er und seine Mitstreiter vorantreiben. Gigantische Offshore-Windparks vor der Küste von Bornholm, ein Energieforschungszentrum auf der Insel und eine Großproduktion von grünem Wasserstoff.
The one project here would generate enough electricity for all the households in Denmark. But that's not what is happening. 2/3 of that energy is going towards Germany.
Dieses eine Projekt, erzählt Projektmanagerin Mette Sköth, könnte tatsächlich alle Haushalte in Dänemark mit grünem Strom versorgen. Wahnsinn, oder? Aber das ist gar nicht das Ziel. Ein Großteil des Stroms geht später nämlich nach Deutschland. Die dänische Insel wird dadurch zum Meilenstein für unsere Klimabilanz. Wie das konkret klappen soll und welche enormen Veränderungen das für die Insel bedeutet, sowohl erstmal negativ, aber dann auch positiv, darum geht's jetzt. Ich bin Susanne Tappe vom NDR und neue Folgen unseres Podcasts findet ihr jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek. Hi und herzlich willkommen.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Endlich eine neue Staffel, wieder mit ausführlichen Reportagen. Und ihr habt's gehört, heute zum Start erzählen wir euch eine Geschichte von großen Ambitionen bei der Offshore-Windenergie, die einen echten Unterschied fürs Klima machen können. Aber die Geschichte handelt eben auch von der großen Transformation auf einer kleinen Insel. Eine Transformation, wie sie uns ja auch in Deutschland an vielen Orten bevorsteht. Also mal konkret für Bornholm. Ganz viel grüne Energie. Dafür aber statt weitem Meerblick plötzlich den Horizont voller Windräder. Und statt wogender Felder plötzlich viele Hektar große Energieanlagen. Das ist der Plan. Und die Frage ist, wie können Sie diesen Wandel dort so gestalten, dass er nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Menschen auf der Insel ein Gewinn wird? Um das herauszufinden, ist mein Kollege Arne Schulz für uns nach Bornholm gereist. Hi Arne.
Hi Susanne.
Nimm uns doch mal direkt mit raus auf die Ostsee. Wo liegt das dänische Bornholm nochmal genau?
Das liegt erstaunlich weit weg von Dänemark, so ziemlich mittig eigentlich zwischen Dänemark, Deutschland, Polen und Schweden in der Ostsee. Die vielen deutschen Urlauber kommen im Sommer vor allem mit der Fähre von Rügen. Im Winter fährt diese Fähre aber nicht. Deshalb bin ich tatsächlich in Südschweden aufs Schiff gestiegen. Und dabei habe ich gleich meine erste Überraschung erlebt, wie rau die See da im Winter wirklich werden kann.
Also ich bin jetzt auf der Fähre nach Bornholm und ich stehe hinten auf dem Deck und es schaukelt hier richtig dolle hin und her und die Wellen peitschen hier auf. Das ist schon ganz schön windig. Also wenn es hier immer so windig ist in der Ostsee, dann würde ich sagen, stehen Bornholm goldene Zeiten bevor mit den ganzen Offshore-Windparks.
Ja, Arne, wie steht's? Positiv, aber sag mal, es klingt wirklich rough. Ist dir schlecht geworden?
Nee, schlecht geworden ist mir tatsächlich nicht. Es ging richtig immer auf die eine Seite hoch, auf der anderen Seite, aber ehrlich gesagt hat es mir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ich bin dann nach anderthalb Stunden auch schon im Hafen von Rönne angekommen. Das ist zwar eine Kleinstadt, aber tatsächlich das Zentrum der Insel. Ungefähr jeder dritte Einwohner lebt da. Und im Hafen von Rönne konnte ich den Wandel sofort sehen. Am Kai gegenüber vom Fähranleger steht hinter so Bauzäunen ein alter verfallener Bootsschuppen. Daneben ein Fischerkahn, von dem schon so die weiße Farbe abblättert, das Holz ganz verwittert. Das sind die letzten Reste des alten Fischereihafens. Denn der wird gerade abgerissen und die Fläche planiert. Und zwar, um Platz zu schaffen für die Lagerung und die Vormontage von Windrädern.
Und was machen dann die Fischer?
Naja, also da stehen jetzt noch einige Schuppen, aber die Fischerei ist eigentlich schon lange tot. Die Flächen liegen seit Jahren brach. Und trotzdem ist diese Fischereivergangenheit ganz wichtig für Bornholm. Das ist mir klar geworden, als ich mich mit dem Chef des Hafens getroffen habe.
Mein Name ist Lars Nordahl.
Ich bin hier im Hafen in Rønne seit 2 Jahren. Vorher war ich bei dem dänischen Eisenbahn für 11 Jahre und vorher etwas 20 Jahre bei der Luftwaffe in Dänemark.
Als dänischer Soldat war Lars Nordahl länger in Deutschland stationiert. Wir sind dann aber trotzdem schnell ins Englische gewechselt, weil er sich damit einfach wohler fühlt. Und da kam er tatsächlich sehr schnell auf den Fischfang zu sprechen. Früher ein ganz zentraler Wirtschaftszweig auf Bornholm. Jeder kleine Ort hatte seinen eigenen Hafen. Aber dann kam der Niedergang.
Since the 70s, the 80s, the fishery industry has been on a decline. And we haven't had a fishing vessel here for years in the port here.
Also schon seit den 70er Jahren ging es bergab und es ist Jahre her, dass vom Hafen in Rønne zuletzt ein Fischerboot ausgelaufen ist. Aber das Ende der Fischerei, das war eigentlich ein langsamer Prozess. In den 80ern war Lars Nordahl eine Weile als Soldat auf der Insel stationiert und da hat er das selbst miterlebt. Also er erinnert sich, dass viele der gemütlichen Altstadthäuser, die heute alle so ganz bunt gestrichen sind, wirklich putzig, dass die damals komplett unsaniert waren, weil den Besitzern das Geld fehlte. Und die Stimmung, die war in seiner Erinnerung wirklich ziemlich trist damals. Und über die Jahrzehnte sind tatsächlich dann immer mehr Menschen weggezogen.
Und vermutlich vor allem die Jüngeren, weil es keine attraktiven Jobs für sie gab, oder? Also ich finde, das klingt nach einer Entwicklung, die auch andere Küstenorte so oder so ähnlich erlebt haben.
Ja klar, also ich glaube auch, Bornholm ist da sicher kein Einzelfall. Aber für mich war es trotzdem eindrücklich, das mal an so einem konkreten Beispiel erzählt zu bekommen. Also auf Bornholm, die Bevölkerung, ne, die wird immer älter. Die öffentlichen Ausgaben steigen, zum Beispiel für die Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig sinken aber die Steuereinnahmen. Das ist wirklich eine toxische Mischung. Von den 48.000 Einwohnern, die die Insel mal hatte, sind weniger als 40.000 noch übrig.
Looking into raising the employment, raising the numbers of citizens at Bornholm, get some more tax income, it's very important for Bornholm. The municipality is struggling right now with less than 40.000 inhabitants. It is not self-sustaining.
Mehr Leute in Arbeit kriegen, mehr Einwohner auf die Insel holen, mehr Steuereinnahmen generieren. Also das ist alles dringend nötig, weil die Kommune schon jetzt einen Sparkurs fährt. Und sie wissen auch sogar ziemlich konkret, was jetzt nötig wäre, um wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
We will need to come up above 42.000 citizens here and then it can be a self-sustaining community. So the energy island can be quite an engine in reaching that goal and being there in the future.
42.000 Einwohner mindestens, das ist das Ziel. Und das große Energieprojekt, das sie gerade anschieben, das soll dafür der Motor sein.
Rechnen wir mal kurz nach. Mehr als 2000 neue Leute werden also gesucht, die möglichst viel Steuern zahlen. Das klingt ziemlich herausfordernd. Was will der Hafenchef denn konkret dazu beitragen?
Also sein Plan, finde ich, ist eigentlich ganz einfach. Also die meisten Windräder, die in den nächsten Jahren überall in der Ostsee aufgestellt werden, die sollen hier auf Bornholm vormontiert, geprüft und dann aufs Meer gebracht werden. Und später sollen sich hier im Hafen unter anderem dann Techniker für die Wartung der Parks ansiedeln.
Und könnte dieser Plan aufgehen?
Also ich denke schon, weil die haben schon jetzt mehrere feste Verträge für die nächsten Jahre in der Tasche. Und Bornholm hat einen Standortvorteil. Es liegt, wie gesagt, ziemlich mittig in der Ostsee, heißt kurze Entfernung zu den meisten Windparks.
Ah, interessant. Das heißt, da kommen dann Fachkräfte auf die Insel, die sich zum Beispiel um die Montage der Einzelteile kümmern.
Genau, also wie viele das werden, das ist noch ziemlich spekulativ, aber einige Dutzend sind sogar schon da, weil der Hafen hat schon eine erste Fläche speziell für die Offshore-Industrie ausgebaut, 250.000 Quadratmeter, das ist so 35 Fußballfelder, mit der perfekten Wassertiefe, Entladerampen, einem stabilen Untergrund an Land, damit die riesigen Türme nicht einsacken, das ist auch sehr wichtig tatsächlich. Und als ich da war, stand und lagen auf dieser Fläche schon ganz viele Turbinen, Türme und Flügel für einen Offshore-Windpark vor Rügen.
Das heißt also, wie wichtig ist dieses Geschäftsstand heute für den Hafen?
Ja, man kann so sagen, ungefähr die Hälfte des Umsatzes kommt im Moment über die Fähren rein, die die ganzen Urlauber bringen, aber auch die ganzen Waren. Und die Vermietung der Offshore-Flächen, die bringt im Moment so ein Drittel. Aber das ändert sich eben rasant. Schon nächstes Jahr wird Offshore wohl das wichtigste Geschäftsfeld für den Hafen, sagt Lars Nordahl.
Offshore wind industry will next year be our largest business area. 45% of the revenue coming from the offshore wind projects. And that will even grow in the future.
Also nächstes Jahr schon fast die Hälfte des Umsatzes durch Windparks, danach wohl noch deutlich mehr. Und wenn man nicht auf den Umsatz schaut, sondern auf den Gewinn, also auf das, was dann tatsächlich übrig bleibt bei denen, dann kommen da schon in diesem Jahr 60% von den Windparks.
Das ist also viel lukrativer als das bisherige Kerngeschäft mit den Fähren.
Genau, das ist viel lukrativer und diese Extragewinne, die kommen auch den Bornholmern dann tatsächlich zugute. Der Hafen, der ist nämlich in der Hand der Kommune.
Okay, also schon heute sieht man da einen gewissen Aufschwung, das macht ja Mut, aber der reicht längst noch nicht, nehme ich mal an. Deshalb kommt da noch mehr. Du hast gesagt, die aktuellen Türme und Flügel, die lagern dafür einen Windpark vor Rügen. Aber bald soll ja direkt vor Bornholm ein neuer Offshore-Windpark entstehen und der dann in richtig groß.
Ja, also wirklich richtig groß. Und damit sie im Hafen überhaupt genug Kapazität dafür haben, reißen sie jetzt eben auch noch den Fischereihafen ab und bauen den um, weil dieses neue Projekt, das wird tatsächlich nochmal eine viel größere Hausnummer.
Ja, wird Zeit, dass wir uns diese Hausnummer mal genauer anschauen, würde ich sagen. Am Anfang habe ich ja mal die Dimension angedeutet. Strom aus Wind, der theoretisch für alle Haushalte in Dänemark reicht. Was steckt dahinter, Arne?
Die wollen eine sogenannte Energieinsel bauen, so nennen die das. Viele Fäden für dieses Projekt laufen in einem roten Backsteinhaus in der Altstadt von Rönne zusammen. Da sitzt die Stiftung Baltic Energy Island. Das ist so eine Art Netzwerk, so kannst du dir das vorstellen, für alle Beteiligten. Also von den großen Windkraftherstellern über die Netzbetreiber, die örtlichen Stadtwerke bis hin eben zur Kommune Bornholm. Und nach einem schnellen Kaffee, den ich da netterweise gekriegt habe, habe ich mich mit der Projektentwicklerin Mette Sköth getroffen. Die habt ihr am Anfang schon kurz gehört.
Hi, good to meet you.
Thank you.
Yes.
Anne.
Anne and I'm Mette.
Okay.
Yes, hi. I was just getting ready for you in there.
Oh, perfect.
Mette gehört interessanterweise zu genau den Fachkräften, die Bornholm ja gerne anziehen möchte. Sie ist Ingenieurin, hat dazu einen Managementabschluss aus Stanford, hat lange für einen großen Energiekonzern gearbeitet und als Unternehmensberaterin.
Nicht schlecht. Sag mal kurz, was habt ihr da im Hintergrund zerschlagen?
Da war so ein Typ, der hat da irgendwie Altglas eingeräumt und das ist dem runtergefallen. Tja, kann man sich nicht aussuchen, aber naja.
Okay, aber das heißt, Mette ist auf Bornholm, ist extrem qualifiziert. Was hat sie denn nach Bornholm gezogen?
Ja, also eigentlich private Gründe. Die hatte da schon länger ein Ferienhaus und wollte seit Jahren gerne komplett auf die Insel ziehen. Aber dafür fehlte der passende Job, bis dann das Energieinselprojekt kam. Und wenn jetzt Gäste zu ihr kommen, dann zeigt sie ihnen als erstes die große Halle neben ihrem Büro. Das ist ein ehemaliges Kohlekraftwerk.
So, let's have a look.
Yes, let's walk inside.
Vor mehr als 100 Jahren haben sie da mit der Kohleverbrennung angefangen auf der Insel. Mittlerweile hat das Kraftwerk längst ausgedient, aber die symbolische Kraft dieses Orts, die haben sie, glaube ich, ganz gut erkannt und dort eine Ausstellung aufgebaut. Hat ein bisschen was von Kathedrale, man hört das vielleicht auch. Und ganz vorne auf einer meterhohen Leinwand läuft ein, wirklich so auf großes Kino gemachter Imagefilm, was man halt so zeigt, wenn man Politiker oder Investoren beeindrucken will. Aber dann gibt's daneben auch noch Bildschirme, da kriegst du die harten Fakten geliefert. Und ich muss sagen, die haben mich ganz schön beeindruckt.
Ja, mich auch. Der wichtigste Fakt, den ich bei der Vorbereitung gelesen habe, 2 Offshore-Windparks sind geplant mit einer Leistung von mindestens 3, wahrscheinlich sogar 3,8 Gigawatt. Das ist viel, Arne, oder? Wie viel genau?
Das ist so viel, dass du damit rund 3 Millionen Haushalte mit Strom versorgen kannst. Und zusätzlich mit den 0,8 Gigawatt, eben die vielleicht über die 3 noch hinausgehen, kannst du noch in richtig großem Stil grünen Wasserstoff herstellen auf der Insel. Und wenn sich Bornholm nur einen ganz kleinen Bruchteil davon abzwackt, dann ist die ganze Stromversorgung der Insel auf einen Schlag grün.
Also man kann sagen, das übersteigt die bisherigen Projekte in der Ostsee auch bei weitem.
Ja, definitiv. Also Deutschland hat in der Ostsee im Moment Windparks mit 1,3 Gigawatt Leistung so ungefähr. Insgesamt. Bornholm kriegt also auf einen Schlag wirklich 3-mal so viel.
Und vor Bornholm werden auch keine stinknormalen Windräder verbaut, habe ich gelesen, sondern die wollen da die neuesten und leistungsfähigsten Turbinen aufstellen, klar, aber vor allen Dingen sind die irre hoch.
Ja, also Mette Sköth hat mir erklärt, was das bedeutet.
Total height of 250 to 260 meters and with wings that have a length of 115 meters and each of them on average will generate enough electricity for 20,000 homes.
Ja, also stell dir einfach mal den Kölner Dom vor und obendrauf noch so 2 Dorfkirchen.
Ah ja, krass. Und das heißt dann, man braucht bei der Höhe wahrscheinlich obwohl das so eine gigantische Leistung ist von 3,8 Gigawatt, braucht man wahrscheinlich gar nicht mal so viele Windräder, oder?
Genau, also 150 reichen dann aus, verteilt eben auf zwei Parks. Es sind natürlich noch viele, aber eben erstaunlich wenig für diese Dimension des Projekts. Ja, ich meine, gleich reicht es bestimmt auch mit Zahlen, ne? Aber eine fand ich wirklich noch sehr anschaulich, wie viel Strom eigentlich eine einzige Umdrehung eines einzigen dieser Windräder bringt.
One rotation of the blades will generate 1600 cell phone charges.
Einmal rum, damit lädst du 1600 Smartphones.
Also echt ein Projekt der Superlative. Diese Offshore-Windparks sind jetzt in die konkrete Ausschreibung gegangen, hast du mir erzählt. Und die sollen bis 2030, glaube ich, gebaut werden, richtig?
Genau, bis 2030, das ist das Ziel. Jetzt sind erstmal Ausschreibungen fürs Material gestartet, Kabel und so weiter. Und die nächsten Schritte, die werden dann bald folgen. Und wenn wir jetzt nochmal so von oben drauf blicken, dann sind eben die Windräder der Kern des Projekts. Dazu kommt dann die geplante Wasserstoffproduktion und der Strom aus beiden Windparks wird auf der Insel gebündelt und dann nach Dänemark und Mecklenburg-Vorpommern geschickt. Auch das ist neu, dass da direkt so grenzüberschreitend geplant wird. Und allein zu uns soll dann so viel Strom kommen, dass man rechnerisch alle Haushalte von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen versorgen kann.
Ja, und das alles nennen sie dann die Energieinsel. Und über so ein Konzept wird übrigens auch nicht nur auf Bornholm nachgedacht. Das tun mittlerweile Energieunternehmen zum Beispiel in Belgien. Und Fachleute auf der ganzen Welt verfolgen diese Entwicklung. Denn dieses neue Modell von Windparks plus Energieinsel könnte viele Probleme auf einmal lösen. Dazu kommt hier unser kurzer Exkurs. In den nächsten Jahren entstehen viele neue Windparks in Nord- und Ostsee. Allein in Deutschland soll die Leistung bis 2030 von 8,5 auf 30 Gigawatt steigen. Allerdings werden die küstennahen Flächen langsam knapp. Und je weiter man raus aufs Meer geht, desto herausfordernder wird der Stromtransport per Kabel ans Festland. Um möglichst viel Strom mit möglichst geringen Verlusten durch die Leitungen zu bekommen, wird der Strom schon heute in der Nähe des Windparks auf großen Plattformen im Meer konvertiert. Von Wechsel zu Gleichstrom. Doch das ist teuer und aufwendig. Deswegen arbeiten Netzbetreiber von Belgien bis Dänemark an der Idee der Energieinsel. Über sie können sie mehrere Windparks miteinander verbinden und die gesamte Strommenge wird dann zentral auf der Insel gewandelt. Und von dort braucht es dann nicht mehr viele, sondern nur noch eine Anbindung ans Festland. Das spart Kosten. Mit überschüssigem Strom wird vor Ort dann auch noch grüner Wasserstoff produziert. Ein weiterer Vorteil: Auf der Insel können auch Wartungstechniker ihr Lager aufschlagen und auch hier sparen die kürzeren Entfernungen Geld. Also ganz platt gesagt, hier geht's darum, einen Haufen Kohle zu sparen. Aber es hat auch was Visionäres. Dänemark will in der Nordsee sogar künstliche Energieinseln bauen, auf hoher See. Ob sich das wirklich lohnt oder ob sich das doch eher als größenwahnsinnig herausstellt, mal sehen. Auf jeden Fall ist Bornholm auch eine Art Testlauf für dieses noch größere Projekt der künstlichen Insel. Bornholm hat demgegenüber aber einen klaren Vorteil. Die Insel ist schon da.
Ja, das ist nicht schlecht, wenn eine Insel schon da ist. Dann ist das Konzept natürlich leichter umzusetzen. Aber dass die Insel schon da ist, das macht es gleichzeitig auch schwieriger, weil da leben ja Menschen und auf die wird das Projekt natürlich Auswirkungen haben. Ich war deshalb im Süden der Insel unterwegs und habe nach dem Ort gesucht, wo die Stromkabel demnächst ankommen sollen. Ich habe das Auto an der Steilküste geparkt, da stehen Bäume, vereinzelt Ferienhäuser und so ein kleiner Pfad führt dann runter zum Strand.
Ja, also hier könnte es fast sein. Sehen kann man noch nichts, aber die haben hier so eine Fläche ausgewiesen von mehreren Quadratkilometern, wo die Kabel von den Offshore-Windparks ankommen dürfen. Und dann wird hier ins Hinterland ein großes Umspannwerk gebaut. Im Moment ist hier einfach richtig schöne Natur. Hier ist ein Zeltplatz, wo man kostenlos übernachten kann. Eine Feuerstelle und einfach richtig schönes Meer. Und drumherum Wiesen und Wälder.
Klingt ehrlich gesagt immer noch rough da im Hintergrund, du hast echt viel Wind. Aber ansonsten nach einem sehr idyllischen Plätzchen, das sie sich für ihre Kabel ausgesucht haben. Nur mit Zelten und Lagerfeuer am Strand war es das dann bald, oder?
Ja, und auch mit Angeln zum Beispiel. Ich habe auch gehört, das soll ein sehr beliebter Spot für Angler sein. Auch die müssen sich dann bald vielleicht was Neues suchen. Was man aber ja auch sagen muss, all die anderen Strände der Insel bleiben ja verschont. Was zu deutlich größeren Einschränkungen führen wird, das ist die geplante Hochspannungsanlage, die ein Stück weiter im Hinterland gebaut wird. Heute sind in der Gegend vor allem Felder von Landwirten und ein paar Windräder.
Die Anlage muss ja gigantische Strommengen aufnehmen, auf die richtige Spannung bringen und dann weiter verteilen Richtung dänisches Festland und Deutschland. Und dafür braucht sie eine Fläche von mehr als 100 Hektar.
100 Hektar heißt ein Kilometer in die eine Richtung und dann nochmal einen Kilometer in die andere Richtung.
Genau, und da werden dann mehrere Landwirte natürlich ihre Grundstücke verkaufen müssen, was für diese Landwirte auch lukrativ sein dürfte. Aber dann gibt es ja auch noch die Nachbarn derjenigen, die verkaufen. Mm. Und die wohnen dann direkt neben so einer Riesenanlage.
Ja, das ist immer der Haken bei solchen Großprojekten. Wie gehen die denn damit um auf Bornholm? Gibt es da eine Bürgerinitiative? Hast du Proteste gesehen?
Nee, das nicht. Aber einige Anwohner dieses geplanten Umspannwerks, die schreiben der Lokalzeitung schon kritische Leserbriefe. Kann man ja auch verstehen. Aber wenn ich jetzt mit Leuten auf der Straße, im Hotel, im Café gesprochen habe oder auch gelesen habe, was die Lokalzeitung schreibt, dann scheint es tatsächlich insgesamt eine deutliche Mehrheit für dieses Projekt zu geben.
Ist wieder so ein Higge-Dänemark-Ding, oder? In unseren letzten Folgen, die in Dänemark gespielt haben, war auch immer alles sehr einvernehmlich und ruhig. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Sylt genauso ablaufen würde.
Naja, also ich denke, zum einen wissen ja die Bornholmer, dass sie eben neue Perspektiven brauchen. Das haben wir ja schon irgendwie ausführlich thematisiert. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass die Politik dort vor Ort sich schon auch um die betroffenen Anwohner kümmert. Der Bürgermeister heißt Jakob Tröst. Mit ihm habe ich mich am kleinen Flughafen der Insel getroffen. Da hatte der gerade den dänischen Wirtschaftsminister verabschiedet, mit dem er sich klar auch wegen der Energieinsel getroffen hatte.
Ja, da hört man ihn fliegen, den dänischen Wirtschaftsminister. Der Bürgermeister hatte jetzt also Zeit für dich. Was ist denn das für ein Typ? Wie muss ich den einordnen?
Du hast ja schon am Anfang kurz gehört, ne? Klimaschutz ist dem auf jeden Fall wichtig, das Bestmögliche für den Planeten Erde zu tun, so hatte der das ja gesagt. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass er eigentlich so ein ganz pragmatischer Typ ist. Von Beruf Polizist, sehr verbindlich, Mitglied der Konservativen. Und das Energieinselprojekt hat er von seinen Vorgängern geerbt. Und auch die wurden gar nicht richtig gefragt, sagt Jakob Tröst. Das hätten die nationale Regierung und das Parlament in Kopenhagen damals ganz allein beschlossen.
It's a project decided by our national government on Christiansborg. But now we're gonna get it. We might as well get the most out of it.
Gutes Lebensmotto, würde ich sagen, nur über Dinge ärgern, die man ändern kann, ne? Und wenn man das Projekt jetzt schon hat, dann auch das Maximum rausholen.
Ja, finde ich auch, ganz konstruktiv, ne? Und Jakob Tröst hat eben zwei starke Motive, da was rauszuholen. Erstens Klimaschutz, zweitens, und das ist vielleicht sogar noch stärker, die wirtschaftlichen Chancen für die Insel. Und das beschreibt er eigentlich ganz nüchtern. Also Fisch ist vorbei, Tourismus läuft, steht aber nur für 10% der Wirtschaft. Also brauchen wir noch was Neues.
Now there's not many fish left in the Baltic Sea. So we need other industries to create workplaces. And I believe the energy island Bornholm is a historic possibility for Bornholm. And we need to catch that.
Also die Energieinsel als eine historische Chance für ihn, die Insel wieder aufblühen zu lassen. Und die will er halt ergreifen.
Ja, jetzt betont er natürlich stark die Chancen, ganz Bürgermeister, aber bringen wir es nochmal auf den Punkt. Also die Leute, denen man ein riesiges Umspannwerk neben den Gartenzaun setzt, die kriegen ihr Haus demnächst nicht mehr gut verkauft. Was ist denn die Antwort auf dieses Problem vom Bürgermeister?
Ja, er will da wirklich an die Gesetze ran. Im dänischen Recht gibt es nämlich schon Entschädigungsmöglichkeiten für Menschen, die neben einem Windpark leben zum Beispiel. Aber, sagt der Bürgermeister, für so ein Umspannwerk, wie es im Süden der Insel geplant ist, gibt es das nicht. Und das will er ändern.
Because they give their land and their view, they will affect their daily life. So they also need some kind of compensation.
Ja, aber du hast uns ja von den Finanzproblemen der Kommune erzählt. Also diese Entschädigung will er ja sicher nicht selbst zahlen. Und es geht ja auch um nationale Gesetze. Die kann er nicht einfach so ändern, oder?
Ja, genau. Eigentlich hast du die entscheidenden Punkte genannt. Und deshalb ist er im Moment regelmäßig in Kopenhagen, um Politiker dort zu überzeugen, das nationale Recht anzupassen. Und sein Argument dabei ist ganz einfach. Wir brauchen die Unterstützung der Menschen.
And as politicians, we need the support from the population in this. So we need to make laws that applies to this transformation we want.
Ja, also was man raushört, und das finde ich tatsächlich sehr positiv, wie umtriebig alle da sind auf Bornholm, obwohl ja die Windräder noch gar nicht gebaut sind, aber es geht darum, jetzt schon die zugegebenermaßen sehr hochhängenden Trauben zu ergreifen, also die erhofften Arbeitskräfte auf die Insel zu bringen. Mindestens 2000 neue Einwohner brauchen sie, damit die Kommune wieder auf einen grünen Zweig kommt. Wo sollen die denn alle herkommen? Also so ganz ist mir das noch nicht klar.
Ja, also einige Arbeitskräfte werden ja rund um den Hafen gebraucht, aber das werden, denke ich, allerhöchstens ein paar hundert, vielleicht sogar weniger. Die große Wasserstofffabrik, von der ich gesprochen habe, die wird auch noch Jahre auf sich warten lassen. Und da gibt es auch noch gar keine festen Verträge. Also ja, berechtigte Frage.
Wespennest, also ist noch gar nicht wirklich ein Jobboom auf Bornholm in Sicht?
Noch nicht, das kann man definitiv sagen. Und es gibt auch keine Garantien, dass der kommt. Aber auf der anderen Seite, also die setzen jetzt nicht nur aufs Prinzip Hoffnung, sondern sie schieben tatsächlich schon ganz vieles an und schon heute schieben sie ganz vieles an. Das habe ich auch gemerkt bei meiner letzten Station auf der Insel, dem Campus Bornholm.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Da ist das Handy untergefallen.
Ja.
Hallo.
Irgendwann mal ein neues. Hallo.
Arne Schulz.
Gut. Der Campus Bornholm ist das Ausbildungszentrum auf der Insel mit Sprachschule, Gymnasium und Berufsschule. Und da habe ich Lasse Petersen getroffen. Der ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen, hat deutsche Eltern, aber ist dann noch als Kind nach Dänemark ausgewandert. Lasse hat mich dann durch die Werkshallen der Berufsschule geführt. Hier hört man zum Beispiel gerade einen Maurer, der an seinem Gesellenstück arbeitet. Aber viel wichtiger für die Zukunft ist eigentlich die gegenüberliegende Halle. Da wird für die Metallindustrie ausgebildet. Metallindustrie und Offshore-Windparks, da gibt es große Überschneidungen. Zum einen bei der Produktion der ganzen Teile, die für Windräder gebraucht werden. Zum anderen bei der Montage der Windräder. Aber bislang kriegen sie auf der Insel gar nicht alle Metallausbildungsplätze besetzt.
Wenn man die jungen Leute fragt, dann stellen sie sich vor, dass man da mit einem schweren Hammer auf einen Amboss loskloppt. Was ja nicht der Realität entspricht, da man ja heute auch hauptsächlich mit einem Computer arbeitet und Roboterarme bedient und gibt natürlich noch so das Schweißen und Montieren und so weiter. Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind den jungen Menschen nicht immer bewusst.
Am Campus haben sie sich deshalb angeschaut, wie andere Küstenorte mit dem Fachkräftethema umgehen. Und so sind sie auf Esbjerg gestoßen, an der dänischen Nordsee.
Ja, da waren wir doch auch schon mal, wegen der größten Meerwasserwärmepumpe der Welt.
Ja, genau. Und dort bieten sie eben auch Ausbildungen an, deren Inhalte speziell auf die Bedürfnisse der heimischen Industrie zugeschnitten sind. Clevere Idee, dachten sie in Bornholm und haben gesagt, lass uns doch unsere Metallausbildung ganz speziell auf die Arbeit in der Offshore-Windindustrie zuschneiden.
Man könnte sich vorstellen, es gibt jetzt nicht in der Produktion, aber in der Montage natürlich, gibt es Möglichkeiten. Und da wäre es naheliegend zumindest, dass wir dann eine besondere Bornholmer-Variante der Schmiedausbildung anbieten würden. Vielleicht in Kombination mit verschiedenen Kursen, Schweißerkursen und so weiter. Damit die ausgebildeten Schmiede direkt eigentlich in den Offshore-Bereich gehen könnten.
Das Kalkül ist also, wenn man am Campus Bornholm eine Spezialausbildung für das hochbezahlte Offshore-Business bekommt, mit Zertifikat, und wenn man noch ein Schulheim hat, wo die Auszubildenden auch wohnen können auf der Insel, dann würden junge Menschen dafür auch extra vom Festland herziehen.
Ein junger Schmied, der sofort ein Zertifikat macht, der würde bereits mit 70.000 Kronen brutto auf dem Lohnmarkt stehen. Und das ist also ein sehr guter Lohn. Das wären ja so an die 8.000, 9.000 Euro im Monat.
Was? Ich will sofort umschulen.
Ja, die Frage ist, wer dann den Menschen hier all von diesen ganzen tollen Ideen erzählt, Susanne. Das geht
das
leider nicht.
Das machst du, Anne.
Aber man muss ja auch sagen, noch ist dieses Metallausbildungskonzept nicht umgesetzt. Das kannst du also in ein paar Jahren auch noch machen, Susanne.
Na gut.
Aber es ist ein gutes Beispiel, finde ich, was alles denkbar wird, wenn die Energieinsel erstmal an den Start geht.
Ja, absolut. Aber Arne, ich muss noch mal nachhaken. Damit kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht auf diese 2000 neuen Einwohner, oder doch?
Nee, ich glaube nicht. Also da hast du schon recht. Ich stelle mir diese Lösung für dieses Einwohnerproblem eigentlich wie so ein Puzzle vor mit mehreren Teilen. Also die Umstrukturierung des Hafens, die Metallausbildung, das sind vielleicht so mittelgroße Teile. Dann gibt es noch kleinere Teile wie spezielle Sicherheitskurse für Beschäftigte der Offshore-Industrie, die der Campus schon heute anbietet. Und dann gibt es auch aus meiner Sicht richtig große Puzzleteile, wie die Partnerschaft, die sie mit Dänemarks Technischer Universität eingegangen sind.
Ah, was ist da geplant?
Die Uni will eine Außenstelle auf der Insel gründen, wo Studierende Kurse zu Energiethemen belegen, wo die grüne Geschäftsmodelle entwickeln, Masterarbeiten schreiben können. Und das dürfte eben für Forschende und auch für Studierende attraktiv sein, weil auf der Insel ja wirklich die neueste grüne Technologie verbaut werden soll. Und wenn man dann alle Puzzleteile zusammensieht am Ende, die könnten dann Bornholms Wirtschaft im Idealfall wirklich auf Vordermann bringen.
Okay, genug gepuzzelt. Butter bei die Fische, Arne, auch wenn der Fischfang ja leider nicht floriert. Aber trotzdem, die Vision ist ja, Urlaubsinsel wird zur Energieinsel. Wird das am Ende funktionieren?
Es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer, das wissen die auch auf Bornholm. Was ich aber schon beeindruckend finde, eben, du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, also wie viele Leute da an einem Strang ziehen und wie groß die denken. Und das ist eben schon heute auch wirklich für andere auch ein inspirierendes Beispiel. Der Bürgermeister Jakob Tröst hat mir erzählt, dass er gerade sogar nach Kanada eingeladen wurde für einen Vortrag über die Energieinsel Bornholm.
That tells me that when people from Canada, they notice a small island like Bornholm, that means we're doing something right. And that other societies around the world, they are looking into the same possibilities and challenges.
Also Menschen in Kanada nehmen also schon Notiz von dieser kleinen Insel, was eben zeigt, dass es auch in anderen Teilen der Welt Kommunen und Unternehmen mit denselben Herausforderungen gibt.
Und fährt er hin?
Klar, also er will auf jeden Fall hinfahren. Und er besucht auch schon andere Orte. Also gerade hat er sich mit Inselvertretern aus Schweden und Finnland getroffen zum Beispiel. Mit denen will er nämlich in Zukunft eng zusammenarbeiten.
I mean, we are facing the same challenges. We might as well help each other in this transition.
Also, work in progress aller Orten. Sehr schön. Wir machen natürlich auch weiter. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge von uns. Nach der großen Zukunftsvision heute wird es dann ziemlich handfest. Wir schauen nämlich in unsere Mülleimer. Und wir stellen euch eine Lösung vor, wie sich Plastik besser wiederverwerten lässt. Das ist dringend nötig, denn immer noch wird das meiste einfach verbrannt. Wenn ihr uns schreiben wollt, uns Themen vorschlagen, dann lautet unsere Adresse klima@ndr.de. Und abonniert auch gerne diesen Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Jetzt sage ich Tschüss und bis bald.
Hi, hi.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
Und hier kommt noch unser Podcast-Tipp, falls ihr noch Anregungen braucht für die Zeit, bis wir wieder zurück sind in 2 Wochen. Und da stellen wir euch den Podcast des Bayerischen Rundfunks vor, ein Thema, 3 Köpfe. Wenn wir die Energiewende wirklich mit Tempo umsetzen wollen, dann müssen wir oft raus aus unserer Wohlfühlzone. Sieht man an Bornholm, sieht man aber auch an einem kleinen Dorf in Bayern, das über das größte Windparkprojekt des Bundeslandes abgestimmt hat. Aber anders als auf Bornholm war in Mehring eine Mehrheit dagegen. Bürgermeister und Investor zeigen sich bestürzt. Ihre Argumente, warum der Windpark für die Region wichtig ist, haben nicht gezogen. Aber warum eigentlich nicht? Und was können wir aus so einem Beispiel lernen? Darum geht's im Podcast Ein Thema, 3 Köpfe. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes.